1. Mose 35, Vers 1 bis 4. Ich kriege immer wieder sehr viel Gespräche, wenn ich solche Abschnitte ausgrabe aus der Bibel, die vielen unbekannt sind. Ich habe für heute diesen Text ausgesucht und vermute, dass er vielen von Ihnen gar nicht so bekannt ist. Und es macht uns wieder Freude und Appetit, mehr in unserer Bibel zu forschen und dann Wegweisung zu suchen für die vielen Fragen, die wir selbst nicht lösen können. Und Gott sprach zu Jakob: Mach dich auf und zieh nach Bethel und wohne daselbst. Und errichte dort einen Altar dem Gott, der dir erschien, als du flohst vor deinem Bruder Esau. Da sprach Jakob zu seinem Hause und zu allen, die mit ihm waren: Tut von euch die fremden Götter, die unter euch sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider. Und lasst uns aufbrechen und nach Bethel ziehen, dass ich dort einen Altar errichte dem Gott, der mich erhört hat, zur Zeit meiner Trübsal und mit mir gewesen ist auf dem Wege, den ich gezogen bin. Da gaben sie ihm alle fremden Götter, die in ihren Händen waren, und ihre Ohrringe, und er vergrub sie unter der Eiche, die bei Sichem stand, und sie brachen auf. Liebe Freunde, die Rede geht ja unter uns um, dass es heute mit der Ehe und mit der Familie ganz besonders kompliziert ist. Beim Autofahren hörte ich da neulich einen Redner im Radio sagen, die Familie ist heute in eine schwere Krise geraten. Na nun, dachte ich, heute bloß? Wenn ich Bibel lese, fällt mir auf, dass Ehe und Familie eigentlich immer in der Krise war. Solange man zurückdenken kann. Das liegt ja natürlich nicht an der Ehe und nicht an der Familie. An was liegt's denn? Es liegt am Menschen. Und wenn Sie das einmal sehen hier, wie dort einst bei den Vätern des Glaubens im Alten Testament das auch so war, dass da Familienkrisen waren, Schwierigkeiten in der Erziehung, die sie hatten mit ihren Kindern, das war ja gar nicht so leicht. Da lebt man auf engstem Raum beieinander und da wird man einander schuldig, da kämpft man miteinander, da gibt es böse Worte, die fallen, da wird geweint. Und der Jakob, von dem heute die Rede ist, der hatte Ärger mit seinen Kindern. Wissen Sie, das waren große Männer, Kleiderschränke. Die waren schon erwachsen und da können jetzt nicht mehr viele von uns mitreden, die dann diese Probleme hautnah in ihrer Familie durchspielen und sagen, na, die lassen sich von mir nichts mehr sagen. Die sind schon mündig. Es war zu allen Seiten so, dass Menschen dann sagen, so, jetzt bestimme ich selber über mein Leben und dann kann man nicht mehr viel tun. Die Eltern müssen schweigen, können sich zurückziehen, Mund halten. Aber damals lebten die erwachsenen Söhne des Jakob noch zu Hause, im Familienverband. Und das Schlimme war, sie hatten einen grässlichen Überfall auf die Bürger von Sichem gemacht. Ich kann Ihnen die ganze Geschichte, die im vorigen Kapitel berichtet ist, überhaupt nicht erzählen. Da sieht man plötzlich junge Leute, die Frieden machen wollen und Gerechtigkeit verwirklichen wollen, so wie junge Leute im Ungestüm ihres Wollens das machen. Wir machen eine neue Welt. Und dann packen sie ihr Schwert und schlagen zu und am Ende ist furchtbares Unrecht geschehen. Und der Vater Jakob sitzt zu Hause und kann diesem Unheil nicht wehren. Die Bibel beschönigt nichts. Unrecht ist geschehen, Blut ist geflossen, ein Gräuel gegen Gott. Wie kommt man aus solchen schrecklichen Problemen raus? Wie löst man solche Krisen? Das ist ja die Frage. Vielleicht hat einer vorhin gedacht, wie ich sagte, die Familie war schon immer in der Krise und die Ehe war schon immer in der Krise. Denkt einer, ah ja, ist ja gut. Dann kann ich ja weitermachen wie bisher. Nein, Es gibt überhaupt keine menschliche Krise, die unser Gott und Herr nicht heilen und lösen will. Er hat Macht, er gibt das Leben, das sich wirklich lohnt, haben wir eben gesungen. Lassen Sie mich dazu jetzt einfach zuerst mal festhalten, dazu ist entschlossenes Handeln nötig. Dazu ist entschlossenes Handeln nötig. Mich überrascht, wie der Jakob als Vater den Mut hat, seinen erwachsenen Söhnen überhaupt was zu sagen. Das war früher nicht selbstverständlich und ist heute nicht selbstverständlich. Es ist vielmehr üblich geworden, dass Eltern sich verängstigt vor ihren Kindern verdrücken, sagen, geht bitte aus dem Haus raus, oder sie sitzen unter den Tisch und sagen, hast du noch gemerkt, wie frech ich unten vorgeschaut habe? Aber dass man ein Wort sagt und dann noch ein Wort, das durchdringt und das irgendwo etwas bewirkt und verändert, das gibt's doch nicht. Zuerst mal die Frage, woher hat eigentlich der Jakob den Mut? War der vielleicht ein wenig anders als wir? Aber wenn Sie sich an die biblische Geschichte zurückerinnern, dann wissen Sie, dass Jakob ein sehr ängstlicher Typ war. Er floh ja jahrelang aus seinem Elternhaus nur, weil er Angst hatte vor den Prügeln, die er von seinem Bruder Esau bekommt. Also mutig war er nie. Und wenn Sie noch einmal die Geschichte nachlesen, wie er dann nach Jahren der Fremde wieder zurückkam, da schlotterten dem die Knie. Das hört man direkt noch durch die biblischen Zeilen hindurch. Wie der da vor Gott betet, die ganze Nacht nicht schlafen kann, wenn er nun seinem Bruder begegnet, obwohl er ein großes Geschenk mit vielen Tieren ihm bereitet hat aus seinen Viehherden, hat er große, unbeschreibliche Angst vor seinem Bruder. Warum hat er jetzt plötzlich den Mut, seinen erwachsenen Söhnen gegenüberzutreten und zu handeln und sagen, das geht nicht, was geschehen ist? Da gibt es nur eine Antwort. Gott sprach zu Jakob und Jakob handelt nicht, weil er das will, sondern er merkt, ich muss im Auftrag Gottes handeln. Und jetzt wird auf einmal deutlich, was Autorität ist. Wissen Sie, Autorität in der Familie oder wo auch immer in der Öffentlichkeit, das merken Sie auch bei bedeutenden Persönlichkeiten. Autorität ist lächerlich, wo wir bloß die spielen, wo wir in die Rolle hineinschlüpfen. Das ist wie ein Kostüm, das man sich anzieht und wo man wirklich so witzig drin aussieht. Und so manche Väter, die dann plötzlich sagen vor ihren Kindern, na, denen will ich mal was sagen und da will ich mit dem Stock mal tüchtig auf den Tisch schlagen. Und da lachen die alle nur. Wenn ich die Bibel richtig verstehe, ist Autorität immer etwas anderes als diese gespielte Eitelkeit auch von Eltern. Und ich darf Sie alle nur bitten, dass Sie mit Ihren Kindern recht frühzeitig das sagen, dass Sie als Eltern auch nicht besser sind als die Kinder. Und die Dinge, die Sie ja bei Ihren Kindern ärgern, haben Sie ja alle von Ihnen ererbt. Das ist nicht das Problem. Wissen Sie, Autorität kann ja nur kommen, wenn Sie Ihren Kindern wehren, wo es sich lohnt. Dass ein kleines Kind die Tischdecke runterzieht und die Blumenvase umwirft, das sollte bei uns kein Reden mehr sein. Und die vielen anderen Dinge, die in unserem Hausrat kaputt gehen, und wenn Sie das ganze Geschirr zertrümmern, ist doch nicht der Rede wert. Aber wenn sowas geschieht, dass unsere Kinder als heranwachsende Teenager und dann in ihren besten Jahren Blut an ihren Fingern kleben haben, Unrecht tun, haben Sie dann noch ein Wort zu reden? Und ein Wort, das gehört wird und das ankommt? Und da merkt man, der Jakob hatte Ohren auf die Befehle Gottes. Und der Herr sprach zu Jakob. Er tut es gezwungen, gar nicht freiwillig. Er geht zu seinen Söhnen und sagt, was ihr getan habt, war nicht richtig. Und was er dann mit ihnen beginnt, das ist ja eine umfassende Umkehr. Das Wort, das die Bibel hier gebraucht, Buße, ist nicht besonders glücklich, weil es bei uns immer an Polizei und Politessen erinnert. Aber da geht es um was ganz anderes, um eine Lebensumkehr, um einen Neuanfang, um eine grundsätzliche neue Einstellung zu den Dingen, die nötig sind. Und da tritt der Jakob vor seine Söhne hin. Ist jetzt wichtig für alle Eltern, Autorität, die hat man nicht. Und die kann man auch nicht irgendwo bekommen. Mich überrascht ja, wie manche Eltern so das immer oberflächlich nehmen, wie sie die Probleme lösen. Macht er nicht oberflächlich. Autorität des Jakob jedenfalls, die kommt aus der Stille. Seid still und erkennt, dass ich der Herr bin, sagt Gott. Und wenn Sie anfangen, Ihre Probleme einmal vor Gott auszubreiten, werden Sie merken, dass da die einzige Lösung liegt. Autorität wird auf den Knien erbetet und das merken Kinder. Sagen Sie nicht so schnell, die würden das nicht spüren. Das war auch der Grund, warum die da plötzlich hören, das noch einmal ganz klar gesagt, es gibt keine intakte Familie. Vielleicht ist das in unseren Tagen immer wieder die trügerische Meinung so vieler, dass sie sich vorstellen, es gäbe diese vollkommene Ehe und diese intakte Familie. Wo gibt's denn die? In dieser Welt ist ein Durcheinanderbringer am Werk. Und da gibt es böse Mächte und Einflüsse. Und jeder von uns steht ja täglich in Gefahr, dass er schuldig wird am Zerbrechen all der guten Gaben Gottes. Aber da ist ein Jakob, der seinen Platz einnimmt in seiner Familie und der auf die Stimmen, auf die Weisung Gottes hört und der sich von Gott sagen lässt, wo der Schaden liegt. Entschlossenes Handeln ist nötig, wo solche Krisen sind. Und da sind Väter gefragt, wo gibt's bei uns solche Väter? Wo sind solche Mütter, die nicht sagen, jetzt sage ich nichts mehr? Sondern die sagen, mir tut es leid, wo ich in den vergangenen Jahren bei meinen Kindern so viel Unnützes geredet habe. Ich will das eine Wort sagen, das meine Kinder brauchen, damit ihr Leben nicht scheitert. Das war mein erster Punkt. Entschlossenes Handeln ist nötig. Das zweite, was ich hier markieren will, und das sagt dieser Jakob, der Ausgangspunkt stimmt nicht mehr. Also heute würden wir sagen, wenn solche Probleme sind, die Väter mit ihren Kindern haben, was tut man da? Da fragt man zuerst mal einen Berufskollegen, was rätst du mir? Und dann sagt er, geh mal zur psychologischen Beratungsstelle. Ist ja nicht schlecht, nicht, dass jetzt einer meint, das wäre schlecht. Oder mach eine Familientherapie, ist nicht schlecht. Aber leider geht das oft nicht tief genug hinunter. Jetzt achten Sie mal darauf, was der Jakob bei seinen Söhnen anmahnt. Er sagt da nicht, da sind ein paar Dinge in eurem Leben falsch. Und er fängt nicht endlos lange Diskussionen mit ihnen an. Er sagt, die Grundlagen eures Lebens stimmen immer. Und der Vater kann ganz kühn sagen, bei mir stimmt's, bei euch stimmt's nicht. Er sagt nicht wir alle, sondern er sagt ihr. Der Vater war Vorbild. Da schäme ich mich. Ich bin meinen Kindern nicht so oft Vorbild wie der Jakob. Und dann kann er den Söhnen sagen, tut von euch die fremden Götter. In eurem Leben sind andere Kräfte, Mächte und Autoritäten da. Ganz bestimmt war das Elternhaus des Jakob kein Ideales. Auch die Großeltern hatten keine so vollkommene Ehe, wie wir es gern hätten. Zwischen Isaac und Rebekka gab es ja allerhand Spannungen in der Kindererziehung und die Mutter hat den einen Sohn bevorzugt und der Vater den anderen. Da mögen alle menschlichen Fehler drin sein, aber dennoch, das hatten sie nicht von den Eltern. Und wir wissen das ja alle als Eltern von den Kindern, wie viele Einflüsse auf unsere Kinder hereinbrechen. Das geht ja jetzt schon los, wenn unsere Erstklässler begonnen haben. Was hören sie? Was sehen sie? Was fliegt auf sie zu? Da muss ich doch noch ein Wort sagen, weil das für uns heute schlecht verständlich ist mit den Götzen. Wir sagen immer wieder, was war denn das mit den kleinen Figürchen? Was ist denn da schon drin? Das waren doch vielleicht bloß so kleine Dinge, wie man sie sich heute auf dem Fernsehapparat stellt. Aber was ist da schon dran? Da hängt sich einer so ein Püppchen ins Auto. Was soll da schon an dunklen Mächten dran sein? Ist ja nicht auf diese Dinge beschränkt. Ich habe Ihnen vorher in der Schriftlesung ganz bewusst das gelesen, dass auch die Habsucht Götzendienst ist. Da müssen wir uns einmal prüfen, wie wir den Dingen nachjagen, die uns beherrschen. Wie die unreinen Gedanken unser Herz in Beschlag nehmen, unsere Fantasie belasten. Das ist ja schlimm, wie wir ganz besetzt sind von all diesen Dingen. Der moderne Mensch heute meint ja immer wieder, das, was ihn umgibt, er sei gleichsam wertneutral. Er lebt in einem freien Raum. Das ist eine sehr primitive Vorstellung und Sie wissen ja, wie schnell auch bei uns so viele Einflüsse in unserem Leben wirksam sind, die uns total vergiften. Und wenn Jesus immer den Finger auf unser Herz gelegt hat, also aus dem Herzen die bösen Gedanken kommen, dann sagte Jesus, das ist nicht von außen, das steckt in dir drin, ganz tief. Diese Innenverschmutzung, dieser Neid, diese Zwietracht, diese Verbitterung, diese Selbstempfindsamkeit, dieses Selbstmitleid in uns, diese Überheblichkeit, das Höhnen, das Niederdrücken des Anderen, ist heute so eine Art geworden bis hin zu Christen, dass man fortwährend das Böse irgendwo in der Welt mit lauten Worten anmahnt und kritisiert. Und Jakob sagt seinen Söhnen, wisst ihr, warum es zu dieser Unrechtstat kam in Sichem, zu diesem schrecklichen Blutbad? Das ist doch das, was Christen immer wieder sagen müssen, warum es die Katastrophe vom Dritten Reich gab. Weil das in uns alles drin steckt. Und wenn Gott uns nicht bewahrt und unsere Herzen reinigt und heiligt, sind auch wir zu so viel Üblem fähig. Und keiner kann sagen, ich nicht, ich bin besser als die anderen. Und die Söhne, das war jetzt interessant, die nehmen das Wort des Jakob auf und sagen, Vater, du hast recht. Das kann man gar nicht erklären, das ist göttliche Autorität, die Eltern verliehen wird. Und unsere Welt ist heute arm geworden an Autorität, das stimmt. Und wo Sie Patenonkel oder Patentante bei irgendeinem Menschen sind, da bitten Sie Gott um diese Autoritäten, sagen Sie, ich möchte einmal noch diesen Dienst tun und ein klares Wort sagen, meinem Neffen, bevor ich sterbe, was Not ist in der Welt. Und dann kommen die Söhne alle, und dann bringen sie ihre Götzen her. Ja, wo hatten die im Hause Jakobs eigentlich ihre Götzen? Ich muss Ihnen die Geschichte doch noch erzählen. Das ist ja in der Bibel festgehalten. Die Rahel war ja die hübsche Frau, die der Jakob hatte und die er liebte. Die Lea sah ja ein bisschen blöd aus, heißt in der Bibel. Und die war eine hübsche Frau. Aber er hat an einer Stelle nicht aufgepasst. Und das kann ja sein, dass man sagt, Hauptsache, ist ein Rasseweib, ne? Genügt ja für manche bei der Ehe. Und die hat, wie sie aus dem Elternhaus rausging, dem Vater Laban den Hausgötzen geklaut. Vater Laban ist dann ganz aufgeregt der Karawane nachgeritten und kam und sagt, Jakob, Jakob, irgendjemand hat meinen Hausgötzen mitgenommen. Der Jakob wusste nichts von der Geschichte und die Rahel, die hat dann die Frau gespielt, der es heute nicht ganz gut ist, und die saß auf ihrem Kamelsattel und sagte, Papa, ich kann nicht aufstehen, entschuldige, und versteckt da unter dem Kamelsattel diesen Hausgötzen. Offenbar war der immer mitgewandert. Da gibt's ja Dinge in unseren Familien, die nie ins Licht Gottes gekommen sind. Da gibt's Dinge in ihrem Leben, die sind immer mitgelaufen. Und sie wissen ganz genau, dass es da Lektüren gibt, Gedanken, Einflüsse, Verbindungen, Freundschaften, die sie in ganz weite Entfernung von Gott bringen. Und wir brauchen da gar nicht so tun, dass es die Zeit wäre. Es ist unsere oft unentschiedene Haltung zu den Einflüssen und Dingen, die wider Gott sind, wo Gott ganz klar zu uns Nein sagt. Wo Gott sagt, das ist wider sein Gebot. Hier kann er uns nicht segnen. Und das kommt ja alles nicht von ungefähr, wenn das in unserem Leben wirksam wird. Und so war es dann auch hier. Sie standen an dieser Grube, sie haben an der Eiche ein Grab geschaufelt und werfen dann all diese Götzen einfach in diese Grube da hinein und machen einen neuen Anfang. Das ist Umkehr, das ist Bekehrung, das ist Buße oder wie Sie es nennen wollen, ist ganz egal. Das ist nötig. Heiligt euch vor dem Herrn. Gott kann uns doch nicht segnen in unserem Leben, wenn wir nicht wirklich ihm gehorsam werden, wenn wir unser Leben nicht ihm öffnen. Wie sollte Gott mit unseren Kirchengemeinden sein, mit unseren Christen, wenn wir uns nicht ganz ihm heiligen, zur Verfügung stellen, das bekennen, was in seinem Licht nicht taugt und was Unrecht ist, ausräumen? Die Leute gingen ja sehr weit, die haben sogar Ohrringe weggenommen. Ich weiß nicht, ob Ohrringe böse sind, aber verstehen Sie, die wussten genau, was nicht recht war. Wegen mir dürfen sie es gern tragen. Ich glaube nicht, dass das böse ist. Aber sie müssen wissen, was in ihrem Leben ein Fallstor der Sünde ist. Da müssen sie Schluss machen. Aber es wäre so schön, wenn man da einfach einen Graben graben könnte und könnte das alles hineinwerfen. Man kann es. Der Apostel Paulus sagt im Römerbrief in Kapitel 6, wir sind mit Christus begraben. Ohne das gibt es kein Christenleben, dass man immer wieder all den Schmutz hineinwirft. Ich habe gestern bei der schönen Trauung hier sagen können, das Schönste bei einer christlichen Ehe ist, dass man laufend aus der Vergebung Jesu lebt. Wir sind doch nicht besser als andere. Aber wir wissen, wo es ein Loch gibt, wo man das alles hineinwerfen kann und wo die Vergebung Jesu drüber gebreitet wird. Und dann hat das Alte keine Macht mehr. Da kann man völlig neu beginnen. Und das ist ja interessant, dass dann plötzlich auch diese Einflüsse, die diese Brüder so geritten haben und sie so bestimmt haben, dass die dann weg sind. Und sie waren wirklich frei davon. Heilige dein Leben vor Jesus und gib ihm Raum, dass er dich vollständig erneuern kann. Aber jetzt noch was Letztes. In all den Predigten, den letzten Sonntagen, war mir das wichtig, Ihnen zu sagen, dass allein aus einer neuen Begegnung mit Jesus Ihr Leben Zukunft hat. Und das ist ja wichtig, dass wir das heute in unserer ängstlichen Zeit wieder laut verkünden und allen Menschen sagen, es gibt Zukunft, es gibt lohnendes Leben. Wir sind doch die, die der Welt was anzubieten haben. Wir haben doch ihnen eine große, gute Mitteilung zu machen. Man hätte ja an dem Grab stehen können und sagen können, oh, jetzt wirft man die schön geschnitzten Köpfe weg. Und was die wert sind. Es gibt Leute, die betrachten das Christenleben immer unter dem Verzichtgedanken. Was die alles nicht tun dürfen. Sagen Sie, was ist Ihnen leid? Ist Ihnen ein Ehebruch leid, den Sie nicht getan haben? Wollen Sie ihn tun? Wollen Sie lügen? Wollen Sie unrechtes Gut auf Ihrem Konto haben? Was wollen Sie eigentlich? Gott wehrt Ihnen doch nicht. Er will Ihnen doch die Fülle des Lebens schenken. Und das, was wir ablegen in dieses Grab hinein, unter der Vergebung Jesu, das ist doch befreiend. Und der Jakob sagt seinen Söhnen, Gott hat mit uns noch Großes vor. Es tut uns leid, wenn wir die Geschichte nachher weiterlesen, dass die Söhne Jakob so wenig davon begriffen haben. Sie fielen nachher ja wieder in üble Streitigkeiten zurück. Es ging sogar so weit, dass sie einen ihrer Brüder als Sklaven verkauft haben. Nun brauchen sie nicht die Nase zu rümpfen. Sie haben vielleicht nur einen Bruder gehabt und die waren damals zu 12, da ging es ziemlich eng her und da muss man die Ellbogen nehmen. Aber es war betrüblich, dass die Söhne nicht merken, wir stehen unter der Führung Gottes, unter dem Segen Abrahams. Jetzt frage ich Sie nur, ob Sie das begriffen haben. Ich brauche den Segen Gottes, das ist nicht nur so eine Floskel, sondern der ewige Gott will mit mir. Und in meinen irdischen Dingen und Verpflichtungen will er bei mir sein. Und darum war das ein Irrweg, den damals Jakob eingeschlagen hat, als er in Sukkot, Bibelkenner können es nachlesen im Kapitel vorher, seine Hütten gebaut hat. Gott will ihn in Bethel haben. Dort war die Stätte, wo er ihm erschienen war. Dort war der Himmel offen. Dort hat Gott zu ihm geredet. Wir brauchen doch von Gott Weisung, Orientierung, Mitteilung, welchen Weg er uns führen will und was die richtige Entscheidung ist. Im täglichen Leben ist. Und so macht es dann Jakob. Er ruft seine Söhne zusammen und nachdem sie dort das Grab wieder zugeschaufelt haben, brachen sie auf unter dem Segen Gottes. Wissen Sie, wie Sie Ihre Probleme lösen und wie Sie mit den Schwierigkeiten Ihres Lebens fertig werden? Sie müssen ganz runter auf die Tiefe, da wo Gott anfangen kann, wieder sie zu segnen. Und sie müssen einen dicken Strich unter die falschen Wege machen und sagen, jetzt will ich rumdrehen. Und ich will brechen mit dem Alten, das was Gott nicht gefällt. Von heute ab will ich ihm dienen. Amen.